SRF 3.
Das Schweizer Tennisteam schreibt Sportgeschichte.
Federer, Stan Wawrinka.
Zum ersten Mal überhaupt kommt der Davis Cup Pokal in die Schweiz. Neue Details zum Gurli-Derby. Offenbar sollen einzelne Bilder vorläufig in Deutschland bleiben. Und was macht einen jungen Menschen in Kenia zum Dschihadisten? Unser Afrika-Korrespondent versucht eine Antwort. Morgen im Mittelland gibt es einige Nebelfelder, sonst scheint zum Teil die Sonne. Es gibt aber auch Wolken, 7 bis 12 Grad. Info 3 am Mikrofon ist Patrick Seiler. 1992 stand die Schweiz erstmals im Davis Cup Final und verlor gegen die USA. Heute Nachmittag stand sie zum zweiten Mal im Final gegen Frankreich und gewann zum ersten Mal überhaupt den Davis Cup. Sportredaktor Bernhard Scher.
Kurz nach 15 Uhr heute Nachmittag war es soweit. Mit einem herrlichen Stoppball gewann Federer gegen Gasquet und sicherte der Schweiz so den nötigen Punkt. Und dann haben es die Spieler genossen. An einer äußerst emotionalen und unvergesslichen Siegesfeier.
Federer! Stan Wawrinka!
Tränen flossen bei den Spielern und Roger Federer ließ seinen Gefühlen freien Lauf.
Es freut mich natürlich riesig, es war eine unglaubliche Partie gewesen heute. Und es freut mich natürlich vor allem für die Mannschaft. Alle haben so hart geschafft und manche sind natürlich schon 10 Jahre im Team, ich schon 15. Und man hat nicht gewusst, ob es wirklich noch passiert. Vielleicht ist es umso schöner natürlich jetzt.
Ruhig und konzentriert blieb Stan Wawrinka. Er lobte vor allem den guten Zusammenhalt im Team und das fast blinde spielerische Verständnis mit Federer auf dem Platz.
Parce qu'on se connaît par cœur, on sait comment communiquer, on sait ce que l'autre fait plus ou moins. Et on était présent, moi je suis en confiance. C'est ce qui a fait la différence, c'est qu'on a vraiment tenu notre ligne, on a été agressif et on est allé chercher ce double.
Frenetisch unterstützt worden ist die Schweizer Mannschaft von den lautstarken Fans. Es herrschte schlicht eine ausgelassene Stimmung.
Es ist jetzt einfach ein Rüdenhuren-Event. Es hat so knapp ausgesehen nach dem Match beim Einzel von Federer. Sind wir fast alle ein bisschen traurig gewesen. Aber jetzt, dass wir das einmal geschafft haben, das ist jetzt ein Jahrhundert-Event. Also wir sind einfach glücklich.
Ça fait 15 ans qu'on regarde le Tennis. C'est magnifique. Schönen Weekend. Perfekt, perfekt.
Die Sportgeschichte, die hier geschrieben wurde, ist irrsinnig. Irrsinnig. Ist eigentlich ganz super. Das hat dem Roger noch gefällt. Aber ich habe immer daran geglaubt und so ist es passiert.
Wir haben so lange darauf gewartet und ich könnte einfach noch mal ganz fest Danke sagen am Stan. Ohne ihn wäre es auch nicht gegangen, es braucht immer zwei. Und der Roger hat dort seine Sachen auch gemacht. Jeder hat 1,5 Punkte geholt, 3 Punkte, das ist das, was wir brauchen. Ja, ist herrlich, ich kann es gar nicht glauben. Ich glaube, das war mein letzter Match gewesen. Ich gar nicht mehr.
Ende gut, alles gut. Die Schweiz gewinnt als 14. Nation den prestigeträchtigen Davis Cup und schreibt Schweizer Sportgeschichte.
Nun zu den Nachrichten mit Miriam Knecht und sie bleibt zuerst beim Sport.
Der britische Autorennfahrer Lewis Hamilton ist Weltmeister der Formel 1, zum zweiten Mal. Der Mercedes-Pilot gewann das letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi vor Felipe Massa auf Williams Mercedes. Nico Rosberg, der auch noch Chancen auf den WM-Titel hatte, kam wegen Motorenproblemen auf Platz 14. Das Sauber-Team blieb auch im letzten Rennen ohne WM-Punkte. In der Schweizer Fußballmeisterschaft hat der FC Basel die Tabellenspitze wieder übernommen. Dies dank eines 3:0-Sieges gegen den FC Aarau. Im zweiten Spiel des Nachmittags trennten sich der FC St. Gallen und Vaduz unentschieden 3:3. In deutschen Medien sickern weitere Details durch zum Kunstmuseum Bern, das angeblich die Gurlitt-Bilder annehmen will. Demnach sollen diejenigen Bilder, die möglicherweise Nazi-Raubkunst waren, zur weiteren Abklärung in Deutschland bleiben. Das sehe eine Vereinbarung zwischen dem Berner Kunstmuseum, den deutschen Bundesbehörden und dem Staat Bayern vor, meldet die Deutsche Presseagentur. Sie bezieht sich auf Kreise deutscher Kulturverantwortlicher. Zudem verpflichtet sich die Bundesrepublik, alle Rechtskosten zu tragen, falls das Kunstmuseum Bern dazu verklagt werden sollte, die Werke herauszugeben. Über diese Kernpunkte der Vereinbarung berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Offizielle Informationen darüber, was mit dem Erbe des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt passiert, soll es morgen Montag in Berlin geben. Ein Selbstmordattentäter hat während eines Volleyballturniers im Osten Afghanistans mindestens 40 Menschen mit in den Tod gerissen. Das bestätigten die örtlichen Behörden. Mindestens 50 weitere Menschen seien verletzt worden. Offenbar lief der Attentäter in eine Gruppe von Zuschauern und zündete den Sprengsatz. Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Paktia. Das Wetter. Morgen Montag liegt im Mittelland gebietsweise Nebel. Sonst hat es teils Sonnenschein, teils Wolkenfelder bei 7 bis 12 Grad.
Info 3 Abend.
In Kenia sind gestern 28 Menschen bei einem Angriff der islamistischen Al-Shabaab-Miliz auf einen Bus getötet worden. Die Passagiere mussten Koranverse vorlesen und wer das nicht konnte, wurde umgebracht. Unter den Opfern sind mindestens 7 Frauen, die mit Kopfschüssen ermordet wurden. Ich habe vor der Sendung unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser in Nairobi gefragt, warum Kenia immer wieder Ziel solcher Anschläge wird.
Es ist ein Rachefeldzug der islamistischen Milizen aus Somalia ins südliche Nachbarland Kenia. Kenia ist seit bald 3 Jahren Teil der Truppen der Afrikanischen Union, welche Al-Shabaab bekämpfen. Und Al-Shabaab hat immer wieder gesagt, wir werden den Krieg in den Süden, in das Nachbarland nach Kenia bringen. Und das haben sie wahrgemacht mit dem Anschlag auf das Einkaufszentrum in Nairobi, auf das Westgate-Zentrum vor bald 2 Jahren und seither immer wieder mit kleineren und größeren Anschlägen und jetzt auch mit dem Anschlag auf diesen Bus. Daneben haben sie auch ganz klar in der Botschaft, in der Bekennerbotschaft gesagt, es ist eine Rache gegen die Polizeirazzien in Mombasa an der Küste Kenias gegen verschiedene Moscheen.
Sie kommen gerade zurück aus Mombasa. Was ist dort passiert?
Die kenianische Polizei hat verschiedene Razzien durchgeführt, etwa in 4 Moscheen. Dabei wurde ein junger Muslim erschossen. Es kam dann zu Gegenanschlägen von Al-Shabaab, wo mindestens 3 Menschen ums Leben kamen. Das sind keine Einzelfälle. Man muss vorausschicken, die muslimische Minderheit an der Küste, an der kenianischen Küste, ist eine friedliche, eine tolerante Gesellschaft. Also über Jahrzehnte haben dort Muslime und Christen friedlich nebeneinander gelebt. Aber in den vergangenen Jahren kam es zu einer Radikalisierung. Fundamentale Prediger haben Moscheen teilweise infiltriert. Teilweise wurden auch Waffen gefunden in Moscheen. Und die kenianische Polizei geht immer wieder äußerst brutal gegen diese Gesellschaften vor.
Sie konnten in Mombasa auch mit vielen jungen Leuten sprechen. Wie wird man zu einem islamistischen Kämpfer?
Die Küste lebt vor allem vom Tourismus und es ist ein Teufelskreis. Durch all diese Anschläge in den vergangenen Jahren blieben die Touristen aus. Die Hotels sind mehr oder weniger leer. Also die letzte Möglichkeit für junge Leute noch eine Arbeitsstelle zu finden, fällt weg. Und diese Hoffnungslosigkeit, verbunden eben mit diesen Polizei- und Militäraktionen, das ist ein Nährboden für radikale Prediger. Die Situation erinnert ganz wenig entfernt an Nigeria, wo eben eine Mehrheit, die über die Ressourcen verfügt, die muslimische Minderheit nicht am Reichtum, an der Wohlfahrt des Landes teilhaben lassen. In Mombasa gab es praktisch keine Investitionen in den vergangenen Jahrzehnten. Die Straßen, die Schulen, die Stromversorgung, alles ist in einem desolaten Zustand und das wenige fruchtbare Land, oder es ist nicht wenig, es hat auch breite Streifen vom fruchtbaren Land, das wurde nach der Unabhängigkeit von einer kleinen Elite geraubt und gehört heute auch oft Menschen der Elite in Nairobi.
Patrick Wülser in Nairobi ist SRF-Afrika-Korrespondent.
Info 3 Abend.
Koteletts, Schweinsplätzle oder Speck sind so billig wie lange nicht mehr. Die Preise für Schweinefleisch sind im Keller. 2 Jahre lang verdienten Züchter gut an ihren Schweinen, bis der schlechte Sommer und die Ukraine-Krise kamen. Nun ist das Angebot zu groß und die Schweinebauern werden ihre Tiere nicht mehr los. Besonders betroffen ist der Kanton Luzern, die Schweinehochburg der Schweiz. Hier züchtet auch Andres Bogl Ferkel für Mastbetriebe. Dario Pelosi hat ihn besucht.
Auf dem Hof Holdern bei Gunzwil, unweit des ehemaligen Landessenders Beromünster, führt Andres Bog einen mittelgroßen Zuchtbetrieb mit 100 Mutterschweinen und Hunderten von Ferkeln und Jungschweinen. In einem Teil des Stalls quieken und rennen sogenannte Jager umher, junge Schweine, die von der Mutter getrennt sind. Normalerweise gibt Andres Bog alle 3 Wochen 160 Jager an Mastbetriebe weiter. Dann kommen die nächsten Ferkel nach. Pro Jahr verkauft er so rund 2500 Tiere. Seit einigen Monaten allerdings harzt es mit dem Absatz. Die Mäster übernehmen Bogs Schweine nicht mehr wie ursprünglich bestellt.
Im Moment ist es ein bisschen ein Problem. Wir kriegen sie weg, aber sie bleiben ein paar Tage länger hier meistens. Oder wenn ich 100 Jager angemeldet habe, holt der Vermarkter nur ca. 80 Jager.
Die Folge: Stau im Stall. Und damit verbunden ein größeres Risiko von Krankheiten. Beim Schweinefleisch gibt es zwar ein häufiges Auf und Ab von Angebot und Preisen. Seit August sind die Preise aber im Keller. Ein relevanter Anstieg ist kaum in Sicht und das setzt auch Ferkelzüchter Andres Bog unter Druck.
Im Moment bleibt uns wirklich nichts mehr. Aber wir können ja nicht sagen, wir hören mit den Schweinen auf. Sonst bist du wieder nicht bereit, wenn es wieder besser geht.
Vor allem 2 Faktoren hätten die Situation verschärft.
Wir hatten einen ganz schlechten Sommer. Es war nicht wirklich Grillwetter und die Politik spielt auch immer mehr mit. Die Ukraine-Krise mit den Russen. Die Russen nehmen kein Fleisch mehr von der EU. Die Polen können nichts mehr exportieren. Und so kommt das polnische Schweinefleisch auch noch zusätzlich auf den EU-Markt, was die Preise dort auch sinken lässt. Und so fördert das den Einkaufstourismus viel, viel mehr.
Und wenn mehr ausländisches Schweinefleisch gekauft wird, braucht es weniger Nachschub an Schinken und Koteletts aus der Schweiz. Jeder Züchter sei nun in der Pflicht, weniger Ferkel zu produzieren, damit der Schweinemarkt wieder ins Lot kommt, sagt Andres Bog.
Wichtig ist, dass jetzt jeder Züchter sich etwas solidarisch zeigt und 2-3% weniger Mohren hält. Die einen sind sehr solidarisch und die anderen halt etwas weniger.
Er selbst habe schon reagiert und führt nächstens 2 Mutterschweine auf die Schlachtbank. Weniger Ferkel jetzt bedeutet weniger Schweinefleisch in 10 Monaten. Andres Bog hofft, so mit seinen Ferkeln bald wieder Geld zu verdienen, anstatt wie jetzt vom Ersparten aus besseren Tagen leben zu müssen.
Das war die Sonntagsausgabe von Info 3. Das nächste Mal gibt es uns morgen Mittag um 12 und natürlich jederzeit online zum Nachhören unter srf.ch/news. Im Studio heute Patrick Seiler. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.